Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Ich habe mir wieder einen neuen Gast eingeladen. In diesem Fall ist es Frederik Fischer von Invesco. Mit ihm möchte ich sprechen über Dividendeninvestments und über den High-Dividend-Low-Vola-ETF, den Invesco am Start hat. Und ich kläre mit Frederik, warum er eigentlich eine Aussage von Dr. Andreas Beck nicht zustimmen kann. Ich denke, da ist jetzt für jeden was dabei, auf jeden Fall für Dividendeninvestorinnen und Investoren. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit unserem Video. Ja, hallo liebe Extra-ETF-Community, es ist wieder Zeit für ein neues Video, ein neues Talk-Format. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und wir kümmern uns heute um Dividenden. Es ist Frederik Fischer von Invesco. Du bist im Bereich ETF-Sales unterwegs. Korrigiere mich, wenn ich mich irre.
Das ist korrekt.
Perfekt. Genau, wir wollen uns um das Thema Dividenden kümmern und auch in diesem Jahr haben wir es wieder geschafft. Ein neuer Rekord ist gefallen. Weltweit werden ausgeschüttet 1,83 Billionen US-Dollar, wenn wir Janus Henderson Glauben schenken dürfen. Auch im DAX gibt es wieder einen neuen Rekord. Zuletzt waren es 109 Milliarden Euro vergangenes Jahr im DAX und dieses Jahr wird wieder ein neuer Rekord erwartet. Für dich eigentlich interessant oder Dividendensaison unwichtig?
Das ist durchaus interessant, weil Dividenden sind ja eigentlich immer die Belohnung für den Anleger. Man kennt es ja selber, wenn man auf sein Handy schaut und sieht dann auf dem Verrechnungskonto einen Cashflow.
Absolut.
Ist ja immer sehr interessant für einen und es versüßt natürlich auch den Alltag, sei es der Fitnessstudio-Besuch oder der Kinobesuch. Ja. Essen gehen mit dem Partner, mit Dividenden kann man eine Menge anfangen und daher sind Dividenden durchaus relevant.
Finde ich gut, aber auch ein kontrovers diskutiertes Thema. Wenn ich jetzt einen berühmten, Fondsmanager zitieren darf, nämlich Dr. Andreas Beck. Der hat gesagt, ich muss es jetzt einmal ablesen, Dividendenstrategien sind irrational, da ich als Investor jene Unternehmen selektiere, bei denen nicht einmal der Vorstand der Auffassung ist, dass sie nicht mehr viel Geld brauchen, weil sie damit nichts anfangen können. Wie siehst du das denn?
Das ist eine ziemlich harte Frage gleich zum Einstieg, aber ich denke, das muss man ein bisschen abwiegen. Wo kommen die Dividenden eigentlich her? Die Dividenden kommen meist von Unternehmen, die saturiert sind, beispielsweise Versorger, Immobiliensektor oder auch Basisgüter des täglichen Konsums. Und diese Unternehmen haben natürlich auch eine gewisse Größe. Deshalb können die sich es auch erlauben, Dividenden auszuschütten. Und Anleger schätzen das natürlich auch, weil sonst würden sie nicht in diese Unternehmen investieren. Man muss das, glaube ich, ein bisschen differenzieren im Vergleich zu Tech-Unternehmen, die wachsen müssen. Die können natürlich noch nicht ihre Anleger belohnen, sondern müssen selber in sich selbst investieren. Von daher denke ich, ist das ein bisschen ketzerisch, die Aussage, hat sicherlich richtige Argumente, aber man muss dann natürlich abwägen und immer auch auf den Bereich schauen, wo das Unternehmen denn herkommt.
Ja, absolut. Du managst oder du managst nicht, aber du bist natürlich dann auch verantwortlich für den, da geht es ja heute auch in erster Linie drum, den Invesco S&P 500 High Dividend Low Vola, den wollen wir uns einmal genauer anschauen. Und was ich da so interessant finde, ist, dass einerseits gesagt wurde, ja, okay, dieser ETF eignet sich für den Vermögensaufbau und der eignet sich auch dafür, eben, ja, passives Einkommen zu generieren. Ist für mich ein Zielkonflikt. Wie siehst du das?
Anders. Also das ist meines Erachtens kein Konflikt. Man muss immer sich überlegen als Anleger, was will ich denn überhaupt erreichen mit meinem Investment? Auf der einen Seite kann man natürlich breit in den Markt gehen, beispielsweise über einen MSCI World Index oder über einen FTSE All World Index. Oder man sagt eben, dieser eine Faktor, Dividenden, der reicht mir jetzt eben nicht, sondern ich möchte noch einen zweiten Faktor. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema High Dividend, Low Volatility eingehen und eben nicht nur auf die Dividendenrendite zu schauen, die ein bisschen trügerisch sein kann, sondern die auch abzusichern, eben nochmal mit einer niedrigen Volatilität. Und das kombiniert dieser Ansatz eben in diesem Index.
Kommen wir auf jeden Fall darauf zu sprechen, bin ich nämlich sehr gespannt. Wenn wir jetzt einmal schauen, Vermögensaufbau, macht da nicht eigentlich eine thesaurierende Variante dann mehr Sinn, als wenn ich jetzt mir immer dann was auszahlen lasse, sozusagen nichts anderes ist es ja, nur aus dem Gewinn der Unternehmen. Ich bin dann auch in der Steuerthematik, macht es dann nicht mehr Sinn, das dann zu reinvestieren oder vielleicht gleich in Unternehmen zu gehen, die keine Dividende zahlen?
Auch das ist meines Erachtens wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks. Mhm. Also zunächst einmal muss man sich ja der Risiken bewusst sein, die auf so ein Investment haben kann. Mhm. Wenn man dafür sich selber einen Haken dran macht, dann kann man ja sich überlegen, gehe ich in Ausschütter oder gehe ich in Thesaurierer. Ja. Hat beides Vor- und Nachteile. Der Vorteil von dem Ausschütter, das haben wir gerade eben schon angesprochen, ist eben der regelmäßige Cashflow, mit dem ich planen kann, den ich wieder nutzen kann für alltägliche Ausgaben. Oder aber ich sage, ich gehe beispielsweise in einen Sparplan rein, über viele Jahre, über eine lange Sicht, nutze dann einen Thesaurierer. Und wenn ich den dann habe, profitiere ich natürlich massiv vom Zinseszinseffekt. Den sollte man auch nicht außer Acht lassen, gerade als Sparer.
Ihr verfolgt ja mit bei Invesco mit diesem ETF ja zwei Ansätze, High Dividend, Low Vola. Jetzt würde ich natürlich sagen, wie du schon auch jetzt gerade schon angesprochen hast, wir haben Unternehmen da drin, die sind saturiert, die haben laufendes Geschäftsmodell. Brauche ich dann diesen Ansatz von Low Vola, weil ich habe ja schon saturierte Unternehmen mit ja eben diesem funktionierenden Geschäftsmodell, die sind ja relativ schwankungsarm. Macht das überhaupt Sinn?
Ja, um die Frage kurz zu beantworten, ich erkläre dir auch gerne warum. Meines Erachtens ist die Dividende auch ein bisschen trügerisch. Eine Dividende allein sagt noch überhaupt nichts aus. Also ob eine Aktie jetzt 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro Dividende ausschüttet, das ist nur eine Zahl. Man muss die immer ins Verhältnis setzen zum jeweiligen Kurs. Daraus ergibt sich dann die Dividendenrendite und die kann sich natürlich verändern. Sinkt der Kurs, so steigt diese Dividendenrendite und umgekehrt. Ist jetzt leider ein bisschen mathematisch, aber
das macht gar nichts.
Ja, aber wichtig zu verstehen. Und wenn man da jetzt auch das verstanden hat mit der Dividendenrendite, dann kann es natürlich auch sein, dass diese Dividendenrendite einer Wertefalle unterliegt. Das bedeutet, dadurch, dass der Kurs steigt, kann ja natürlich die Dividendenrendite sinken und umgekehrt. Ja. Und man muss das natürlich auch noch mit einem zweiten Faktor kombinieren. Und das macht eben dieser Index, das ist nämlich die Volatilität. Man möchte natürlich, wenn man in so saturierte Unternehmen geht, die stabilen Cashflow liefern, möchte man keine Schwankungen haben. Beim S&P ist das beispielsweise der VIX, der die Volatilität misst. Ne? Und man möchte natürlich, dass die Volatilität immer gering ist, damit man regelmäßig seinen Cashflow hat und sich keine Sorgen machen muss um seinen Index in diesem Fall. Und deshalb macht es durchaus Sinn, High Dividend und Low Volatility miteinander zu verbinden und so eben nicht nur auf die Dividendenrendite zu schauen, weil die eben abhängig ist vom Kurs.
Ich hatte es mal in Studien gesehen, dass dann ja gesagt wurde, ja, die Dividende hätte allein schon eine beruhigende Wirkung sozusagen, weil die Unternehmen ja bemüht sind, im nächsten Jahr wieder eine Dividende auszuschütten und so weiter und so fort. Weil wenn man die ja zurücknehmen würde und man würde auf dem gleichen Niveau verharren, wäre es natürlich dann ja auch für das Unternehmen, wenn man so will, ein Reputationsverlust. Ne? Deswegen hat es mich jetzt nur gewundert, dass ihr sagt, okay, wir kombinieren diesen Ansatz und haben ja vergleichsweise schwankungsarme Unternehmen da drin und schwankungsarme Werte und dann trotzdem nochmal den Low-Vola-Filter. Wie funktioniert der denn? Also wie wählt ihr da aus, anhand welcher Kennzahl?
Um dieses Konstrukt zu verstehen, kann man sich eigentlich eine einfache Metapher bedienen. So erkläre ich es immer ganz gern. Das ist eigentlich wie so ein defensiver Fußballspieler.
Okay.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber weil wir eben mathematisch waren, ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
Okay.
Man hat jetzt nicht die Aktien nur drin, die wahnsinnig viel ausschütten. Also beispielsweise in unserem Beispiel den Starstürmer, der 40, 50 Tore schießt. Sondern man guckt eben nicht nur auf diese Dividendenrendite auf der einen Seite, sondern eben auch auf die niedrige Volatilität, eine niedrige Schwankung. Das bedeutet, man ist in dem Beispiel jetzt eher so der defensive Mittelfeldspieler.
Der Stratege.
Genau, der das ganze Spiel so ein bisschen im Auge hat, der wichtig ist für einen Teamerfolg und dabei immer konstant seine Leistung abruft. Und es ist dann vielleicht ein bisschen weniger Cristiano Ronaldo, ein bisschen mehr Joshua Kimmich. Passt ja ganz gut hier in München.
Passt ganz gut. Du kommst aus Frankfurt, bist ja auch Frankfurter.
Ja, aber Eintracht-Fan.
Eljes Stieri, ne? Also ja, der
genau.
Verbindet uns dann ja, mich als Kölner und dich dann als Eintracht-Fan.
Absolut.
Ich im Morgengespräch schon gehört habe.
Ja.
Ja, sehr cool. Wir können jetzt nicht über die Unternehmen im Einzelnen sprechen, ne? Aber
vielleicht über einen Index.
Wir können einmal die Top-10-Holdings hier an der Stelle einmal herzeigen. Wir können aber über den Index sprechen und wir können ja über die Branchen sprechen, die da drin sind. Ne? Jetzt haben wir schon gesagt, das sind saturierte Unternehmen. Wo kommen die denn alle her, die Unternehmen?
Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Bitte. Ich würde erstmal sagen, was ist denn überhaupt der S&P 500 High Dividend Low Volatility Net Total Return Index? Der geht, wie der Name sagt, erstmal vom S&P 500 aus. Das ist nur ganz kurz erklärt. Sind die 500 größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Und dann wird der Index so ein bisschen trichterförmig gebaut. Also es ist so eine inverse Pyramide. Von den 500 Titeln kommen die 75 Dividendenstärksten in diesen Index. Das bedeutet, diese Dividendenrendite, die ist vergangenheitsbasiert, das ist auch wichtig zu erwähnen. Und von diesen 75 Dividendenstärksten werden dann im nächsten Schritt, im nächsten Filter, die 50 mit der niedrigsten Volatilität genommen. Also 50 aus 500 quasi mit einem Zwei-Faktor-Modell, High Dividend und Low Volatility.
Wird der Index dann auch, oder ne, ja, der Index wird ja dann auch immer wieder neu angepasst?
Genau, alle 6 Monate wird der Index neu angepasst. Die Unternehmen kommen meistens aus dem Versorgerbereich, aus dem Immobilienbereich, Basisgüter des täglichen Bedarfs. Die sind dann oft mehr in dem Index enthalten.
Also auf Verbrauchsgüter, ne?
Genau, genau. Und ja, im Vergleich zu Luxusgüter, die sind dann weniger drin, weil die natürlich volatiler sind. Oder beispielsweise Informationstechnologie, das war ja das, was wir gerade angesprochen hatten, dass die natürlich immer viel reinvestieren und dass die natürlich auch einen Tick volatiler dadurch sind in der Natur der Sache. Von daher sind das eher in Anführungsstrichen langweiligere Unternehmen aus normalen Branchen, ist vielleicht nicht the most sexiest Index oder the most sexiest Player, aber man weiß, was man bekommt als Anleger. Und das ist ja auch ganz wichtig bei so einer Strategie. Das ist ja eine defensive Strategie. Und da möchte man natürlich genau wissen, in was man investiert.
Klar, es wird natürlich die langweiligeren Unternehmen immer geben, aber sind jetzt natürlich auch Geschäftsmodelle, du hast jetzt schon gesagt, die sind jetzt nicht so super spannend. Macht ihr euch da keine Sorgen, dass sich das mal irgendwie dreht und mal verändert? Und wenn man jetzt mal schaut, was sind jetzt dividendenstarke Unternehmen, du hast gesagt, wo die herkommen. Versorger wird es natürlich immer geben, aber wir haben jetzt natürlich auch die Tabakbranche da drin, ne? Tabak ja auch und Rauchen schon mal bei ESG meistens draußen, ne? Und ja, Konsum ist auch rückläufig. Macht man sich dann da Sorgen, okay, mir brechen die Dividendenwerte irgendwann mal weg?
Nein, das Gute an dem Index ist ja, dass der alle 6 Monate rebalanced wird. Ja. Das bedeutet, man überprüft. Es könnte ja jetzt sein, dass ein Unternehmen keine hohe Dividendenrendite mehr garantieren kann. Oder aber, anderes Beispiel, dass die Volatilität steigt. Wenn einer dieser beiden Faktoren gerissen wird, dann fliegt das Unternehmen raus aus dem Index. Mhm. Also das ist ein lebendiger Index, das ist schon mal gut. Und diese Branchen sind ja relativ stabil, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Und so ein Index macht natürlich Sinn in Phasen, wo die Märkte volatiler sind. Da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen.
Absolut.
Von daher braucht man sich da keine Gedanken machen. Wenn man sich der Risiken bewusst ist, was so ein Index mit sich bringt und dennoch daran investieren will, dann kann man sich quartalsweise auf Dividenden freuen.
Ja, ja, dann schauen wir uns doch gleich an, was der ETF für dich tun kann. Und ich fand es jetzt so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Denn der Maximum Drawdown ist tatsächlich größer als beim MSCI World. Was ist denn da los?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber man muss natürlich immer schauen, warum ist das so?
Warum ist das so?
Ja, ich wusste, die Frage kommt. So eine High-Diff-Low-Volt-Strategie macht natürlich Sinn, wenn die Märkte volatil sind. Ja, das ist ja, wie gesagt, dieser defensive Mittelfeldspieler, dieser Blocker. Und wenn die Märkte laufen, dann kann natürlich ein breiterer Index wie ein FTSE All World oder ein MSCI World besser laufen. Aber wenn die Märkte volatil sind, ich kann ein paar Beispiele gleich mal geben, dann macht so ein High-Diff-Low-Vol-Ansatz durchaus Sinn. Schauen wir mal die Finanzkrise 2008 oder Corona-Crash 2020, Anfang des Ukraine-Kriegs 2022 oder jetzt jüngstes Beispiel vor 4 Wochen Donald Trump Liberation Day, also die Ankündigung von US-Strafzöllen. Dann sind die Märkte volatiler. Jetzt im Beispiel vom S&P 500 wird der VIX höher. Die Anleger kommen in Panik. Und dann schlägt er sich besser als ein breiterer Index. Okay. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Zukunft ruhig ist, was wir alle hoffen, dann kann natürlich auch ein breiterer Index seine Vorteile haben.
Was ich mich noch gefragt habe, ne, wenn wir lesen High Dividend, ne, dann ist das natürlich ja die Creme de la Creme. Ne, da kommt richtig viel bei rum an Dividende. Aber es muss ja gar nicht immer so gut sein, denn Unternehmen, die ja viel ausschütten, die schütten das ja vielleicht gar nicht, sage ich mal, auf einem gesunden Level aus. Wie kann man denn sicherstellen, dass man dort Unternehmen dann drin hat, die auch wirklich dann für eine nachhaltige Dividendenpolitik stehen?
Ja, das regelt der Index ja durch seine Selbstreinigungskraft alle 6 Monate, weil damit eben genau das überprüft, ob diese Unternehmen diese Kriterien noch erfüllen. Das Gute ist, der Index ist branchenunabhängig. Klar sind natürlich einzelne Branchen öfter vertreten als andere. Ne? Das sind die Saturierten, das sind die mit gewachsenen Geschäftsmodellen, das ist klar. Allerdings muss man sich als Anleger da gar keine großen Sorgen machen, weil das Indexkonstrukt durch diese 2 Faktoren so geregelt ist, dass sei es bei einer anderen Dividendenrendite oder bei einer höheren Volatilität, dass der Index diese Werte automatisch anpasst oder rausnimmt. Mhm. Von daher kann man sich da eigentlich zurücklehnen. Der Index ist unternehmensunabhängig. Es kommt halt eben auf diese beiden Faktoren an. Und wie das Unternehmen jetzt heißt oder aus welcher Branche das kommt, ist eigentlich sekundär.
Okay. Wie oft schüttet der ETF denn aus?
Vierteljährlich.
Okay.
Das liegt einfach daran, weil wir den S&P 500 USA haben. Und im Vergleich zu Deutschland, da ist es ja ein Tick anders, die Dividendenkultur. In Deutschland ist es ja so, dass oft im Frühjahr zwischen Februar und Juni die Dividendensaison ist und dann die Ausschüttung kommt und die Dividendenjäger natürlich ganz gespannt sind.
Absolut.
Ja, zu Recht
auch. Wir haben die Rekorde ja gehört.
Und in den USA ist es eben ein Tick anders. Da gibt es die Quartalsdividenden und neben den Quartalsdividenden gibt es beispielsweise auch Monatsdividenden oder Sachdividenden, also eine fundamental andere Dividendenkultur. Und der Vorteil als Anleger ist eben, wenn man sich dafür entscheidet, dass man gar nicht so dieses perfekte Timing haben muss, wann gehe ich denn rein in so einen Index, sondern quartalsweise kommt eben die Ausschüttung und ist natürlich auch eine Planbarkeit. Also ich kann alle 3 Monate, alle 4 Monate, kann ich natürlich immer... alle 3 kann ich natürlich vierteljährlich, alle 3 Monate kann ich dann natürlich einfach auf meinen Broker gucken und kann mich meiner Dividende erfreuen, hat eine gewisse Planbarkeit drin.
Ja. Wie siehst du das mit der Besteuerung? Ich weiß, wir können ja jetzt im ehrwürdigen Kammerberuf des Steuerberaters jetzt keine Konkurrenz machen, aber es wird dann natürlich auch häufig gesagt, okay, ich kriege die Ausschüttung, ich muss natürlich dann Steuern zahlen auf meine Dividendenerträge. Ist das wirklich dann so ein großer Nachteil gegenüber den Thesaurierern oder hat sich das jetzt so eingeebnet durch jetzt so das Wiederaufleben der Vorabpauschale?
Ja, ist ein guter Punkt. Die Vorabpauschale hat natürlich wirklich einiges verändert. Meines Erachtens ist es gar nicht mehr so relevant, ob man jetzt einen Thesaurierer oder einen Ausschütter nimmt. Es ist eher eine Geschmacks- statt eine Qualitätsfrage, weil man sowieso die Steuer drauf zahlen muss. Von daher, ist das eigentlich sekundär wichtig ist, dass man sich für eine Strategie entscheidet, wenn man davon überzeugt ist, dass man eben Produkt auf diesen Index auswählt und sich alle Risiken bewusst ist. Und dann ist es eigentlich egal, ob man jetzt über den Zinseffekt geht oder alle 3 oder 4, ich glaube, es waren 3 Monate, sich seiner Dividenden erfreut.
Ja, absolut. Was ich immer sehr, sehr interessant finde, ist, das ist ja eine Gewinnverwendungsstrategie der Unternehmen. Jetzt kann ich natürlich sagen, als CEO, ich beteilige meine Aktionärinnen und Aktionäre dadurch, dass ich jetzt Dividenden ausschütte oder ich kann jetzt natürlich Aktienrückkäufe tun. Was macht denn mehr Sinn? Also jetzt wirst du natürlich Dividenden sagen, aber...
Woher weißt du das?
Aber einen schönen Aktienrückkaufs-ETF, vielleicht auch was für Invesco oder...
Das ist natürlich jetzt so die Gretchenfrage, will ich einen Ausschütter nehmen oder gehe ich auf Aktienrückkäufe? Wenn man das analysiert oder vergleicht, dann kommen dann doch schon einige Unterschiede. Bei einer Dividendenstrategie oder einem Dividendenprodukt habe ich natürlich meine regelmäßigen Cashflows, die ich dann auf dem Verwendungskonto nutzen kann. Wenn ich jetzt ein Aktienrückkaufprodukt wähle oder auf so einen Index gehe, dann muss ich natürlich mir bewusst sein, dass ich eher indirekt davon partizipiere, weil in den USA ist das ja relativ beliebt, dass es so Buyback-Programme gibt. Da profitiere ich natürlich indirekt davon, dass der Kurs langfristig steigt, habe also den Effekt eher indirekt statt direkt bei einer Dividendenstrategie, wo ich eben regelmäßig die Ausschüttung habe. Aber das ist jetzt keine Wertung, das ist einfach eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Was mich noch interessiert ist, wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, habt ihr noch Ideen jetzt für weitere Regionen oder jetzt dieses Konzept noch über weitere Regionen dann auszubreiten, also dieses High Dividend Low Vola?
Also wir bei Invesco haben leider keine Glaskugel. Wir wissen leider nicht, wie sich die Märkte entwickeln, aber wir sehen eben, dass diese High Dividend Low Volatility Strategien sehr beliebt und geschätzt sind. Und es gibt ja schon Indizes, die diese Strategien abbilden. Neben dem S&P 500 gibt es beispielsweise den FTSE Emerging Market High Div Low Vol oder auch den Eurostoxx High Div Low Vol. Und man kann das natürlich auch kombinieren, wenn man von so einer Strategie überzeugt ist oder eben breiteren Indizes mit so einer defensiveren Strategie mischen. Also man kann sowohl in Schwellenländern als auch Europa wie die USA kann man so eine High Div Low Vol Strategie anwenden, wenn man davon überzeugt ist.
Okay. Also für Deutschland noch kein Thema oder für den europäischen...
Werde ich mal mit meinem Produktteam sprechen.
Ja, wunderbar. Mal
ganz so ein bisschen Input mit.
Bringst du den Verbesserungsvorschlag direkt.
Klären wir dann beim nächsten Mal.
Genau. Jetzt hatte ich noch gesehen, ihr habt ja noch ein weiteres Produkt oder weitere Produktgattungen sozusagen im Portfolio, und zwar reine Low-Vola-Strategien. Mhm. Ne? Dort habe ich dann den High-Dividend-Faktor oder ne, den Part dann ausgeschlossen. Ja, für wen ist das was und ja, wie kam es dazu?
Das ist ein bisschen historisch gewachsen. Das kam auf Anlegernachfrage, mhm, weil man eben gesehen hat, dass vor allem bei schwankenden Märkten so eine Low-Vola-Strategie durchaus Sinn macht. Mhm. Ist natürlich so ein defensiver Blocker, den man sich da reinholt. Aber es macht durchaus Sinn, auch solche Strategien zu mischen. Und die sind ja nicht auf irgendwelche Regionen oder Branchen, diese Low-Vola-Strategien, prinzipiell ausgelegt, sondern man kann die eben auch breiter spielen. Von daher haben wir eben gesehen, dass die Nachfrage nach Low-Vola-Produkten sehr hoch ist. Mhm. Und um diese Anlegernachfrage zu bedienen, gibt es verschiedene Low-Vola-Strategien. Das ist jetzt nichts Neues, aber wird auch sicherlich in Zukunft leider gefragt sein, weil man eben nicht weiß, wie die Märkte sich entwickeln.
Ja, absolut. Frederik, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke,
vielen Dank für deinen Besuch und ich hoffe auf eine baldige Wiederholung.
Absolut.
Danke, dass du hier warst.
Sehr gern, Dankeschön.
Ja, liebe Extra ETF Community, das war es schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war Frederik Fischer von Invesco. Wir haben gemeinsam über Dividendeninvestments und die Dividendensaison und den Dividenden-ETF von Invesco gesprochen. Ich hoffe, euch hat's gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei aber bitte fair und unterstützt euch gegenseitig mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra ETF auch tun. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Ciao.